NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Maren Ahrink und einer frisch gekürten Preisträgerin, Katharina Polladian. In der Glashalle der Leipziger Messe ist sie für ihren Roman Goldstrand mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Belletristik ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch, Katharina Polladian, und herzlich willkommen.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wie geht es Ihnen heute? Die Nacht war wahrscheinlich kurz nach der Feierreihe, oder?
Ja, ich muss gestehen, also ich habe mich wahnsinnig gefreut und eigentlich war das auch etwas absurd, weil mein Mann und ich nach der Preisverleihung irgendwie eine Lebensvergiftung bekommen haben und insofern die ganze Nacht im Hotelzimmer verbracht haben. Ja, also es wird nachgefeiert.
Sehr gut, das sollten Sie unbedingt tun.
Aber es schmälert meine Freude nicht.
Sehr gut. In einer ersten Reaktion auf der Bühne am Rednerpult haben Sie gesagt, Sie seien ein bisschen bewegt. Was konkret hat Sie bewegt?
Also ich glaube natürlich einfach der Umstand, diesen Preis zu bekommen, dann, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und bewegt hat mich, dass die Arbeit gesehen wird, dass das dann ausgezeichnet wird, dann natürlich auch der Umstand, dass ich nicht, dass die Arbeit gesehen wird. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten bewegt hat. Und ja, und die Worte dann zu finden und plötzlich da zu stehen. Und auch, was mich zum Beispiel am wahnsinnig gefreut hat, ist, wie viele Menschen sich mit mir freuen. Also das ist eigentlich fast noch schöner als der Preis.
Sie haben ja eine Rede gehalten, die Sie aufgeschrieben hatten. Eine nachdenkliche, kluge Dankesrede, wie ich fand. Darin haben Sie an einer Stelle auch auf die Diskussion um den Deutschen Buchhandelspreis angespielt. Das Vorgehen der Politik löse bei Ihnen Unbehagen aus. Warum war Ihnen das so wichtig, diese Debatte in Ihrer Dankesrede zu erwähnen?
Ja, wir sind hier auf der Leipziger Buchmesse und wir beschäftigen uns mit Kunst, mit Literatur, mit Meinungsfreiheit. Und da ich selber aus einer Diktatur komme, meine Eltern sind vor der Diktatur geflüchtet, war mir das natürlich ganz wichtig, dieses völlig kuriose Autoritätsgebaren zu hinterfragen und zu mahnen, was das bedeuten könnte, wenn die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit eingeschränkt wird. Und ich habe ganz große Sorge, dass das ein Präzedenzfall sein könnte für etwas Ungutes, was uns da blüht. Und das macht mir wirklich sehr, sehr große Sorgen. Und deswegen habe ich gehofft, dass ich den Preis kriege, damit ich das sagen kann, öffentlich, und dafür diese Bühne nutzen kann.
Das haben Sie ja getan. Im letzten Jahr haben Sie auch den großen Preis des Deutschen Literaturfonds bekommen. In der Begründung der Jury hieß es damals, Ihre Romane seien Schatzkästchen. Das fand ich eine schöne Formulierung. Wie gehen Sie an die Arbeit? Wie machen Sie aus einer Idee ein Schatzkästchen?
Ja, ich glaube, Schatzkästchen finde ich natürlich sehr schön, wobei es klingt ein bisschen putzig. und das ist die Arbeit so gar nicht. Ich empfinde das als sehr, ja, es ist nicht so, dass mich eine Muse küsst und dann fließt das alles aus mir heraus, sondern es ist ein Sortieren, Recherchieren und immer wieder bezweifeln, scheitern, hinterfragen. Und ich glaube vor allem ein Ringen um Worte. Und ich glaube, wenn man die Komplexität unserer Welt beschreiben möchte, muss man sich das schwer machen. Also ich versuche auch da für mich selber eine Herausforderung zu finden, die Gedanken, die ich habe, immer wieder doch zu bezweifeln und abzuklopfen auf die, ja, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen pathetisch, aber auf eine gewisse Wahrhaftigkeit.
Ihr neuer Roman Goldstrand, für den Sie jetzt ausgezeichnet worden sind, beginnt nicht schwer, sondern mit einem einzigen, ganz einfachen Wort, nämlich also. Warum also?
Ja, also, ich meine, es gibt natürlich einen großen Referenzraum, ne, für all so Sprach und so weiter. Aber es ist mein Protagonist Elia Fontana, der Filmregisseur, der liegt auf der Couch seiner vermeintlichen Psychoanalytikerin oder Dottoressa, wie er sie nennt. Und es ist wie ein Atemholen. Es ist als würde er sich selber Mut machen wollen. Also, ich fange an zu sprechen. Ich fange an mit der Erzählung.
Und dann erzählt er eine ganz filmische Szene. Eine junge Frau, ein Junge und ein Mann laufen die Potemkinsche Treppe hinunter. Diese Treppe in Odessa, die Sergei Eisenstein in seinem Film Panzerkreuzer Potemkin verewigte. Eine lange, breite Treppe, die zum Schwarzen Meer führt. Waren Sie selbst einmal dort und haben diese Treppe beschritten?
Leider nicht. Leider nicht. Also zur Recherche konnte ich ja jetzt, bin ich nicht nach Odessa gefahren. Und Odessa war für meine Eltern, als wir noch in der Sowjetunion gelebt haben, ein Sehnsuchtsort. Also meine Mutter hat nicht gesagt nach Moskau, weil da waren wir ja nun schon, sondern so wie bei Tschechow, sondern es war immer Odessa. Odessa war ein Ort der Verheißung eigentlich. Und ich wollte, dass Eli auch sich auf die Potjomkische Treppe bezieht. Es ist ein Propagandafilm und in dem Roman geht es auch um das Abklopfen von Wahrheit, also von inwiefern, welches Narrativ finden wir eigentlich für das Leben und auch für die Geschichte. Und was ganz großartig ist bei Eisenstein, weil Sie haben ihn jetzt auch erwähnt, ist die dialektische Schnittweise. Also, und das Tolle ist, dass durch diese dialektische Schnittweise zwischen den Schnitten Denkpausen entstehen. Und das ist so interessant. Also es werden teilweise Bilder, die erstmal gar nicht miteinander zu tun haben, also gar nicht in einem Zusammenhang stehen, gegeneinander geschnitten. Und was dann passiert, ist diese ganz kleine Irritation beim Zuschauer. Und diese kleine Irritation suche ich, glaube ich, auch in meinen Texten. Und vielleicht auch mein Filmregisseur in seinen Filmen.
Sie haben gesagt, Odessa war ein Sehnsuchtsort Ihrer Eltern. Beginnt der Roman deshalb dort?
Nein, er beginnt jetzt nicht dort, weil das der Sehnsuchtsort meiner Eltern war. Der beginnt dort, weil ich das 20. Jahrhundert erzählen wollte. Es beginnt 1922 und spielt vermutlich auch 2022. Ich wollte mit Odessa beginnen, weil es für mich auch, natürlich auch aufgrund meiner Herkunft, hat mich in den letzten Jahren der Überfall Russlands auf die Ukraine ja mehr als beschäftigt. Das hat mir den Atem genommen und ja, für mich musste der Roman in Odessa beginnen. Also für mich musste der und wenn man heute Odessa hört mit dem Hallraum, ist das etwas sehr Schmerzhaftes. Und die Philosophenschiffe, die 1922 von Odessa dann nach Konstantinopel gegangen sind, also wo ganz viele Intellektuelle ausgewiesen wurden, und von Trotzki stammt das Zitat: Wir haben keinen Grund gefunden, diese Menschen zu erschießen, deswegen mussten wir sie ausweisen. Also die komplette Aushöhlung in diesem Land war natürlich für mich auch die Parallele zum heutigen Russland, wo einfach auch ganz viele Menschen das Land verlassen und das Land ist ausgehöhlt. Man könnte irgendwie sagen, ganz, ganz viele Menschen, ganz viele kluge Köpfe haben das Land verlassen, was eine Tragödie ist. Und die Parallele zu 1922 liegt natürlich auf der Hand.
Na klar. Sie haben es eben schon erwähnt, Elie Fontana, ein Mittelalterregisseur, der bei seiner Psychologin auf der Couch liegt, erzählt sein Leben. Das ist die Konstellation dieses Romans. Sie erzählen das in Rückblenden, in Filmausschnitten, in Dialogen. Irgendwie setzt sich da ein Leben zusammen. Eli ist aber doch ein ewig Suchender, habe ich den Eindruck. Was sucht er denn?
Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Also ich glaube auch, er ist ein ewig Suchender. Er sucht wahrscheinlich nach den Antworten seiner Lebensfragen, die er hat. Es gibt eine Stelle, da sagt er, wer bin ich denn gewesen die letzten 30 Jahre? Und das ist etwas, was sich wahrscheinlich ganz viele Menschen fragen irgendwann mal im Laufe des Lebens. Und bei Eli ist es so, seine Frau hat ihn verlassen, seine Tochter will keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Und er fragt sich natürlich, was habe ich damit zu tun? Ja. Und er ist jemand gewesen, der sehr um sich selbst herumkreiste, also ein sehr egomaner Künstler. Und der aber dann später in dieser Rückschau sich besinnt und ich glaube, er stellt sich der Vergangenheit. Und das war mir ganz wichtig, also das eigentlich zu zeigen, dass wir als Menschen immer die Möglichkeit haben, uns auch uns selbst zu stellen und auch den Fehlern, die wir gemacht haben. Und wir haben immer die Möglichkeit, uns zu verändern. Also zumindest, ob das dann am Ende klappt, ist was anderes. Aber es gibt diesen Moment der Entscheidung, dass man als Mensch auch sagt, wie wirkmächtig bin ich, wie sorgsam gehe ich mit den Menschen um mich herum um, auch mit meiner Nachbarin von mir aus und mit der Frau an der Kasse, mit meinem Partner, meiner Partnerin. Und das sind so Kleinigkeiten. Und ich glaube aber, dass man aus diesen Kleinen immer ich versuche aus dem Kleinen eigentlich immer ins Große zu gehen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, also in dem Moment, in dem wir zu jemandem freundlich sind, kommt es meist zurück. Mhm. Und diese Verhärtung, in der wir uns gerade, wie ich das empfinde, befinden, ist ist eigentlich nicht tragbar. Das ist diese Atmosphäre der Gereiztheit und der Rechthaberei. Und ich glaube, es braucht immer eigentlich eine Distanz. Eine Distanz, um die Dinge nochmal neu zu betrachten. Um auch aus einer emotionalen Überreiztheit rauszukommen.
Ist das Elis Chance, aus der Überreiztheit rauszukommen, bei der Dottoressa auf der Couch zu liegen?
Ich hoffe, er ergreift diese Chance, ja.
Es geht ja in diesem Buch ganz viel um das Funktionieren von Erinnerung. Was ist eigentlich Erinnerung und kann man Erinnerungen trauen? Das ist ein Thema, auf das Sie immer wieder zurückkommen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ja, ich glaube, mich interessiert die Frage, wie wir unser Leben uns selbst erzählen. Also wieder diese Frage, wer bin ich gewesen? Und zwar jetzt gar nicht an irgendwelchen Fakten, ja, sondern ja, wie erzähle ich die Kindheit? Wie erzähle ich die Leerstellen? Und ich glaube, dass wir als Menschen immer einen Schmerzpunkt in uns tragen. Wir tragen immer etwas in uns aus der Kindheit oder aus der Jugend oder wie auch immer, das wir vielleicht manchmal gar nicht richtig benennen können. Und um diesen Schmerzpunkt herum leben wir. Wir umkreisen den. Und für mich ist das auch der Motor in der Kunst. Also von Marguerite Duras. Bei Marguerite Duras habe ich gelesen, dass sie irgendwann mal geschrieben hat, dass jeder Künstler, jede Künstlerin aus diesem Schmerzpunkt heraus arbeitet. Und Literatur, bildende Kunst, das ist egal. Und man umkreist das und versucht, ja, dem einfach, ich glaube, es geht schon darum, auch zu verstehen, warum handelt man so und nicht so.
Aber hat das vielleicht auch was mit Ihrer eigenen Biografie zu tun, dass Sie sich so um das Erinnern kümmern? Sie sind ja in Moskau geboren, Sie haben es eben schon gesagt, im Alter von 7 Jahren nach Deutschland gekommen.
Es hat bestimmt was damit zu tun. Und ich habe auch vor kurzem einen Film gemacht mit meinem Partner Henning Fritsch zusammen. Und es war, jetzt bin ich wieder bei Marguerite Duras, eine Überschreibung von dem Film Il Dialogo di Roma. Und ich habe, als wir die Sowjetunion verlassen haben, 1978, haben wir erstmal eine Zeit lang in Rom gelebt. Und ich war jetzt in der Villa Massimo ein Jahr und habe, als ich jetzt in Rom war, gemerkt, ich habe überhaupt keine Erinnerung an diese Zeit. Also das ist wirklich wie, da ist wieder die Leerstelle. Ich erinnere mich an gar nichts. Also es gab so einige Fotos aus dieser Zeit und dann sieht man mich mit meinen Eltern. Aber ich war ja gar nicht mehr so klein. Aber die Erinnerung fehlt. Und so geht mir das ganz viel in meiner Kindheit. Und dann habe ich durch den Film versucht, mit Text und mit Bildern, da diese Erinnerungslücken, mich denen anzunähern. Und insofern, ja, ich glaube, das ist etwas, was mich, meine Bücher verbindet, ist die Frage nach der Zuverlässigkeit und der Brüchigkeit eigentlich in der eigenen Biografie. Und vielleicht ist das so, dass wenn man mit den wenn man ein Land verlässt als Kind und da natürlich das Fundament so wackelt, ja, ich meine, das Ich ist immer eine wackelige Konstruktion, aber wenn einem so alle Gewissheiten genommen werden, dass der Körper oder die Seele oder vermutlich beides sich erstmal wieder zusammensetzen muss und da geht vielleicht so viel Energie bei drauf, dass dann später viele Jahre später diese Erinnerungen fehlen, weil man so damit beschäftigt war, überhaupt sich eine Existenz aufzubauen.
Aber es ist interessant, dass Sie sagen, Sie haben an die Zeit in Rom gar keine Erinnerungen mehr. Ich finde, dieser Roman Goldstrand ist so von Rom und der Stimmung in Rom durchsetzt. Das sind vielleicht die frischen Eindrücke aus der Villa Massimo, aber ich dachte, Sie leben das mit Rom, das Lebensgefühl, das Italienische. Das durchströmt diesen Roman. Das war sicherlich auch Absicht.
Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Also ich finde natürlich Rom, ich bin ja auch nicht die Einzige, ich weiß, alle. Rom ist eben ja auch so ein Sehnsuchtsort. Also für mich war Odessa ein Sehnsuchtsort des Ostens vielleicht und Rom ist ein Sehnsuchtsort des Westens. Und was ich gemacht habe in der Villa Massimo ist, ich bin spazieren gegangen. Ich kenne jede Kirche in dieser Stadt.
Jede?
Na gut. Vermutlich nicht jede, aber sehr, sehr viele, weil ich mich einfach sehr gerne in Kirchen aufhalte. Und Sie haben recht, in Rom gibt es sehr viele Kirchen, also vermutlich dann nicht jede. Aber so dieses Flanieren und die Stadt auf sich wirken lassen. Und ich finde ja Rom ja nicht nur schön, sondern Rom umweht ja auch so was Morbides. Mhm. Ja, also diese ganzen alten Steine, die liegen da rum und sagen einem ja, du wirst nie so vollkommen sein wie wir. Also diese Endlichkeit ist auch etwas, was ich mit Rom verbinde. Also vor allem, wenn man zum Beispiel die Via Appia Antica im Sonnenuntergang entlang geht und dann auf diesen Steinen, die dann über 2000 Jahre alt sind, das ist auch eine Geisterstadt.
Jetzt hatten wir den Sehnsuchtsort Odessa, den Sehnsuchtsort Rom. Der Roman heißt aber ja Goldstrand, also dieser Touristenort an der bulgarischen Küste, schon im Sozialismus erbaut. Ist das auch ein Sehnsuchtsort?
Ich glaube, für viele Menschen war das ein Sehnsuchtsort. Also viele Menschen waren in den 60er Jahren oder 50er, 60er Jahren, war das ein Ort, wo Menschen sich aus dem Osten und aus dem Westen getroffen haben. Und das war ganz interessant, weil meine Großmutter, als wir weggegangen sind aus der Sowjetunion, ist meine Großmutter da geblieben. Und wir konnten uns dann nur in Bulgarien an diesem Goldstrand konspirativ treffen, heimlich. Und das war ganz interessant, weil wir waren in einem anderen Hotel natürlich als sie. Es durfte keiner wissen, dass wir uns treffen, weil wir waren ja Staatsfeinde. Und getroffen hat man sich dann teilweise im Meer. Also das war so absurd und das war ja ein Ort voller, es war ein utopistischer Ort, eigentlich mit der Zukunftsvision, dass da Menschen zusammenkommen sollen, also ohne Klassenschranken und das ist, ich glaube, natürlich auch ein Ort der uneingelösten Versprechen, also ne, der Ideologien, die nicht funktioniert haben und deswegen habe ich den auch ausgesucht, weil ich jetzt für die Recherche natürlich hingefahren bin und diese ganzen brutalistisch anmutenden Bauten, die ich ästhetisch übrigens sehr reizvoll finde, sind in den 90er Jahren größtenteils abgerissen worden. Und ich habe mich gefragt, was kommt jetzt? Also was baut man jetzt? Ne? Weil also nach den 90ern ist dann in dieser turbokapitalistischen Verwirrung sind Bauten hochgezogen worden, die eine ganz andere Ästhetik haben, also die eher ein bisschen an Disneyland erinnern. Und das bröckelt eben auch. Und die Frage, was rein auf der Ebene der Architektur, was baut man denn da jetzt hin? Also was könnte eine Vision sein, von mir aus nur für ein Haus, also gar nicht irgendwie für die Vision, für eine Lebensidee, sondern einfach nur für ein Bauwerk. Mhm. Und das fand ich als Metapher auch dafür, Ein so interessanter Ort. Würde den empfehlen, diesen Ort, aber vielleicht nicht im Juli oder August.
Ja, da ist der große Partytourismus.
Kann man so sagen. Und im Oktober hat man so das Gefühl, die Party ist vorbei.
Haben Sie denn die Orte Ihrer Kindheit da nochmal wiedererkannt? Oder hat sich das alles so verändert?
Ich glaube, atmosphärisch habe ich das ein bisschen wiedererkannt. Aber eben diese Hotels, die ich aus der Kindheit kenne,
die
gibt es nicht mehr. Ja, die sind abgerissen.
Ja. Goldstrand ist ein Buch, was nur in Anführungszeichen 160 Seiten hat, auf denen aber Sie ganz, ganz viel erzählen. Zum Beispiel auf den ersten 18 Seiten, ich habe nachgezählt, erzählen Sie schon ein ganzes Leben, ohne dass man als Leserin das Gefühl hat, da fehlt irgendwas. Wie machen Sie das im Schreibprozess? Starten Sie mit einem ganz umfangreichen Manuskript und kürzen es dann immer weiter runter?
Ja, teilweise ist das so. Ich arbeite sehr eng mit meinem Partner zusammen, mit Henning Fritsch, und er ist auch immer mein erster Leser. Manchmal schreibe ich am Tag, 10 Seiten oder so, und dann lesen wir das am Abend und dann kürzt er mir die Hälfte weg. Ich glaube, wir suchen beide in der Arbeit nach der Essenz. Also ich würde gar nicht sagen, vielleicht ist das nicht das richtige Wort oder nicht Kondensat, aber nach etwas, was unbedingt gesagt werden muss. Und dieses Ringen um etwas, was so unabdingbar ist, also was, ich glaube, die Welt ist wirklich so komplex und kompliziert, dass ich versuche, dann einfach eine Form zu finden, die auch kompliziert ist, und dieses Ringen nach Worten und zu überlegen, was genau bleibt denn dann und was muss wirklich gesagt werden und was ist nur Beiwerk oder Dekoration. Das klingt wertend, aber so meine ich das ein bisschen. Also was ist der Kern vielleicht einer Frage?
Also es wird immer weiter eingedampft sozusagen.
Ja.
Ah, okay. Das scheint ein spannender Prozess zu sein, der wahrscheinlich auch sehr lange dauert.
Ja, der dauert lange und ist auch wirklich herausfordernd. Also weil ich wünsche mir manchmal, dass ich dann von so einer Muse geküsst werde und dann fließt so ein Text so aus mir heraus. Und ich nehme mir übrigens immer vor, bei jedem Roman, so jetzt werden es mindestens 250 Seiten.
Sie müssen länger werden.
Ja, aber das funktioniert nicht. Das ist offenbar nicht meine Art. Warum, weiß ich gar nicht. Ich selber lese zum Beispiel gerne lange Romane. Das ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt nur kurze Romane lese. Aber für meine Art des Schreibens hat sich das jetzt so formiert. Nee, formiert kann man nicht sagen. Ergeben. Entwickelt.
Sie haben, um einmal einen Schlenker zu Ihrem Leben zu machen, Sie haben an der Leuphana-Universität in Lüneburg studiert und auch am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg gearbeitet und in Hamburg gelebt. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit in Norddeutschland? Ich frage natürlich, weil wir der Norddeutsche Rundfunk sind.
Ja, also ich hab ganz, ganz, ganz viele sehr, sehr gute Erinnerungen. Und ich bin widerwillig aus Hamburg nach Berlin gezogen, muss ich gestehen. Es musste sein, aus beruflichen Gründen. Aber ich habe noch ganz, ganz viele Freunde in Hamburg. Und ich muss gestehen, immer wenn der Zug in Hamburg einfährt, ist das wirklich ein bisschen wie nach Hause kommen für mich. Ich liebe diese Stadt und ich würde auch sofort wieder zurückfahren. Und in Lüneburg habe ich auch sehr gerne studiert. Ich habe nicht in Lüneburg gewohnt, ich bin immer noch gependelt nach Hamburg. Und ich erinnere mich es gibt eine kleine Konditorei, die ganz wunderbare Franzbrötchen hat. Sowas suche ich immer wieder in Berlin und ich habe sie nicht gefunden.
Also die Franzbrötchen wären ein Argument, wieder zurückzukommen nach Hamburg?
Ja, die Franzbrötchen und die Seeluft, die es natürlich zumindest in Gedanken in Hamburg gibt. Also allein, wenn ich diese Schiffe sehe, dann ist das immer ein Gefühl von Aufbruch und von Weite. Und das fand ich immer schön.
Seit 2011 sind 6 Bücher von Ihnen erschienen, also im Schnitt alle 3 Jahre eins. Goldstrand ja schon im Spätsommer 2025. Wie geht's jetzt weiter? Erscheint in 2 Jahren wieder ein neues Buch von Ihnen? Vielleicht diesmal länger als 160 Seiten?
Ja, 1500 Seiten Epos.
Mindestens.
Also ich hoffe ja. Also ich weiß nicht, ob in 2 Jahren, das glaube ich nicht. Aber ich bin natürlich an einem neuen Text dran. Und freue mich, wenn ich wieder mich ein bisschen in die Einsamkeit zurückziehen kann und wieder ganz konzentriert schreiben darf.
Mögen Sie die Einsamkeit?
Ja, sehr. nicht immer schon. Also als junge Frau hatte ich ganz große Angst vor der Einsamkeit. Also ich hatte Angst, mit mir allein zu sein. Aber jetzt, muss ich sagen, brauche ich das. Also ich brauche die Stille und sonst, wenn ich zu sehr auch in meinem Kopf spazieren gehe, dann entsteht so ein ungutes Feuerwerk und ja.
Dann muss ich Sie jetzt leider aus der Einsamkeit dieses Ü-Wagens wieder in den Messetrubel entlassen.
Das war eigentlich ganz gemütlich hier.
Katharina Polladian, alles Gute Ihnen und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Autorin wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Belletristik ausgezeichnet. Das prämierte Buch heißt Goldstrand und ist bei S. Fischer erschienen. Mein Name ist Maren Ahring und ich bedanke mich fürs Zuhören.
NDR Kultur.